Ja, ich wurde gebeten, mich auch noch ein bisschen kurz vorzustellen, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Mein Name ist Maite Haller. Ich wurde gerade schon darauf angesprochen. Der Name sieht ja nicht so ganz deutsch aus. Ist er auch nicht. Ich bin halb Französin. Mein Vater kam aus Frankreich. Allerdings bitte ich alle, die Französisch können, mich nicht auf Französisch anzusprechen, weil ich nämlich kein Französisch spreche. Meine Familie lebt im Elsass und im Elsass spricht man zumindest in der älteren Generation, wie eben meine Großeltern waren und sogar eben auch noch meine Eltern, also mein Vater und meine Tanten und Onkel, man spricht da eher dann noch das Elsässisch, was ein deutsch-alemannischer Akzent und Dialekt ist, von dem her sehr wenig Französisch eigentlich hat. Und das war unsere Familiensprache dann auch. Und deshalb spreche ich kein Französisch, habe einen französischen Pass, aber das eigentlich auch schon fast alles. Und einen französischen Namen, den habe ich auch bekommen. Ich habe noch drei Geschwister, bin verheiratet. Wir haben insgesamt, mein Mann und ich, zusammen drei Nichten und drei Neffen, was sehr schön ist. Wir sind sehr stolze und glückliche Tante und Onkel, weil es einfach schön ist, mit den Kindern das zu sehen, wie die aufwachsen und gleichzeitig, sobald sie müde werden, die Kinder den Eltern in die Hand zu drücken und zu sagen, jetzt bist du wieder dran. Das genießen wir sehr, diese Aufgabe, und nutzen das auch immer schön aus. Ich wohne mittlerweile, seit ich verheiratet bin, seit einem Dreivierteljahr in Künzelsau. Künzelsau liegt von hier nordöstlich. Wir haben noch so ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis wir dann in Bayern sind. Also hier Richtung Nürnberg und dann bei Schwäbisch Hall dann die Ecke raus. Ich arbeite aber weiterhin in Korntal, wo ich eben davor auch gewohnt habe und gearbeitet habe, am EIMI, dem Europäischen Institut für Migration, Integration und Islamthemen. Und das sind eben genau auch unsere Themen, Migration, Integration und Islam. Ich bin dort als Referentin angestellt, das heißt, ich mache einiges an Vorträgen, Schulungen, auch Workshops oder was auch immer da auch gewünscht ist zum Thema Interkulturalität oder eben auch Umgang mit Muslimen. Aber ich habe nicht Islamwissenschaften oder interkulturelle Studien oder sowas studiert, sondern evangelische Theologie in Tübingen, habe dort im Bengelhaus gewohnt, das sicherlich auch dem einen oder anderen ein Begriff ist. Und deshalb sind auch theologische Themen meine Themen und darf auch damit unterwegs sein. Und so auch heute ein Thema, das so beides miteinander verbindet, das Thema Migration, aber eben auch die Theologie, beides Themen, die mir sehr auf dem Herzen liegen. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute beides drin haben mit dem Thema Frauen auf dem Weg in der Bibel und heute. Und es ist ja so, dass Menschen eigentlich schon immer auf dem Weg waren. Wenn man so die ganz alten Geschichten liest und überhaupt so Geschichte lernt, in der Schule musste man ja das auch irgendwie mal lernen, dann hört man da hauptsächlich von Männern. Männern, die unterwegs waren, Männern, die Weltgeschichte geschrieben haben. Aber es gibt nicht umsonst diesen Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und überall, wo Männer unterwegs waren, waren in der Regel auch Frauen irgendwie mit dabei. Und ich möchte zunächst mit Ihnen über zwei Frauen nachdenken und Ihnen zwei Frauen speziell vorstellen, über die in der Bibel berichtet wird. Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben, die unterwegs waren. Und die erste hieß Rebekka. Rebekka, die wuchs mit ihrem Bruder, mit einem Bruder zusammen auf in ihrer Familie. Sie war nicht verheiratet, bis wir von ihr erfahren. Ihr Bruder hieß Laban und ich gehe mal davon aus, dass sie in einer normalen, durchschnittlichen Familie gelebt haben, weil wir weder hören, dass sie besonders reich oder einflussreich waren, noch hören wir, dass sie besonders arm waren. Also wahrscheinlich waren sie so eine Durchschnittsfamilie. Und jetzt war es früher eben so, zur Zeit des Alten Testaments, dass man die Städte, die Dörfer hatte und meistens außerhalb irgendwo einen Brunnen, wo man das Wasser geholt hat. Und Rebekkas Aufgabe war immer, dort rauszugehen und das Wasser zu holen. Das ist schon mal ein erster Weg, den sie tagtäglich zurücklegen musste. Und eines Tages geht sie eben zu diesem Brunnen vor der Stadt und da trifft sie einen Fremden und der Fremde bittet sie, ihr doch Wasser zu schöpfen. Er war auf dem Weg gewesen, er hat Durst und er bittet sie, kannst du mir Wasser schöpfen? Und das tut sie und sie sieht, dass er mit Kamelen unterwegs ist und ohne zu fragen schöpft sie auch Wasser für die Kamele. Und jetzt passiert was Eigenartiges, dieser Mann ist so dankbar dafür, dass er sie mit Schmuck überhäuft. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich darüber schon ein bisschen gewundert hat, weil was hat sie getan? Sie hat Wasser für einen Fremden geschöpft, völlig selbstverständlich. Sie ist da zu Hause, sie hat den Eimer dabei. Und jetzt fragt dieser Reisende aber auch noch, ob er nicht bei ihr und ihrer Familie übernachten könnte. Und das ist auch für unsere heutige Zeit was Unübliches. Ja, man trifft heutzutage nicht irgendjemanden auf der Straße und deshalb kann ich bei dir übernachten. Aber zur damaligen Zeit, muss man auch wissen, war das üblich, dass Reisende in die Familien mit aufgenommen wurden und dort auch übernachtet haben. Und jetzt kommt dieser Fremde also zu ihrer Familie und jetzt kommt er mit dem wahren Grund seiner Reise. Er wurde nämlich geschickt. Er sollte einen Sohn für seinen Herrn finden, er ist ein Knecht, ein Bote, und er soll einen Sohn, eine Frau finden für den Sohn seines Herrn. Und sein Herr ist der Onkel von Rebekka. Und der Onkel lebte früher auch da in dem Land. Und dann hat Gott eines Tages zu dem Onkel gesagt, geh und geh in ein anderes Land. Ich zeig dir ein neues Land. Und dieser Onkel ist gegangen. Abraham hieß der. Rebekka war damals noch nicht geboren, aber sie kennt ganz sicher die Geschichte von ihrem Onkel. Und sie weiß, wie das damals war. Und jetzt soll sie genau das Gleiche tun, ihre Heimat, ihre Familie verlassen und mit diesem Mann mitgehen, den sie gar nicht kennt, um ihren Cousin zu heiraten, den sie noch nie gesehen hat. Und Rebekka wird gefragt von der Familie, ob sie das tun will, ob sie sich darauf einlassen will. Und sie sagt ja. Rebekka macht sich also auf den Weg. Sie verlässt ihre Familie, sie verlässt ihre Heimat und damals waren die Verkehrsverhältnisse nicht so wie heute. Man ist nicht innerhalb von ein paar Stunden mal wieder kurz zurück für einen Wochenendurlaub oder Wochenendbesuch und dann ist man wieder nach Hause geflogen. So war es nicht. Dass sie dort weggeht, heißt, dass sie eigentlich den Kontakt zu ihrer Familie und zu ihrer alten Heimat komplett abbricht, weil es mehrere Tagesreisen bedeutet hat. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Alles verlassen, alles hinter mir lassen, um ein neues Leben anzufangen, das ist ja die eine Sache. Schon da bin ich mir nicht sicher, ob ich dazu bereit gewesen wäre. Aber dann zu gehen, um einen Mann zu heiraten, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, ich glaube, ich wäre nicht gegangen. Aber Rebekka geht und ich kann mir nur einen Grund vorstellen, warum sie das tut. Als dieser Knecht zu ihnen nach Hause kommt und erzählt, warum er da ist, erzählt er nämlich auch der Familie, dass er gebetet hat und gesagt hat, Gott, ich soll eine Frau suchen für diesen Sohn, wie soll ich die aussuchen? Und er hat mit Gott quasi einen Deal gemacht, er hat gesagt, ich gehe jetzt an diesen Brunnen und die Frau, die kommt, um mir Wasser zu schöpfen und die auch noch für meine Kamele Wasser schöpft, das ist die Frau, die du für den Sohn ausgewählt hast. Und dann kam Rebekka und sie hat Wasser geschöpft und sie hat ungefragt Wasser für die Kamele geschöpft und somit wusste dieser Bote, dass das nicht einfach irgendeine Frau ist, sondern dass Gott diese Frau geschickt hat und dass das die Frau ist, die er auserwählt hat für den Sohn. Und ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum Rebekka ja sagt. Weil sie versteht, dass sie ausgewählt wurde, nicht von Isaak, dem Sohn, nicht von dem Vater, nicht von dem Boten, sondern von Gott. Und deshalb geht sie. Sie macht sich auf den Weg, sie lässt sich auf Neues ein, weil sie sich von Gott auserwählt und gesendet weiß. Und dann kann sie auch so ein Wagnis eingehen. Und dann will ich noch eine andere Frau vorstellen, von der auch in der Bibel berichtet wird, ein paar Jahrhunderte später. Und diese Frau heißt Naomi. Naomi ist verheiratet und hat zwei Söhne. Und jetzt beginnt in ihrem Land eine Hungersnot. Und sie und ihre Familie müssen sich entschließen zu gehen. Alles hinter sich zu lassen und zu gehen. Nicht, weil sie möchten, sondern weil sie müssen. Weil sie nicht mehr genug zu essen haben, dass die Söhne satt werden. Wie schlimm muss es für eine Mutter sein, wenn sie nachts die Kinder vor Hunger weinen hört und die Kinder nicht schlafen können und sie kann ihnen aber nichts geben. Und so fassen also sie und ihr Mann den Entschluss, dass sie gehen ins Nachbarland. Da ist die Versorgungslage noch viel besser, aber es gibt ein Problem mit diesem Land. Israel und das Nachbarland Moab sind nämlich total verfeindet. Das heißt, sie wissen nicht, was sie da erwartet, wenn sie da hinkommen und sagen, wir sind Israeliten und wir brauchen Zuflucht. Aber es scheint gut zu gehen. Wir erfahren, dass sie dort aufgenommen werden, dass sie dort auch wirklich ankommen und dass sie anfangen, sich ein neues Leben aufzubauen. Und dann kommt der große Schock. Noomis Mann stirbt. Wir erfahren überhaupt nicht, wieso er stirbt. Es heißt nur, ihr Mann stirbt. Aber sie bleibt dort in diesem anderen Land. Wahrscheinlich auch um ihre Söhne willen. Kinder gewöhnen sich meistens sehr schnell an neue Situationen und sie finden sich häufig in neuen Umgebungen schneller ein als Erwachsene. Und vielleicht wollte sie es ihren Kindern nicht nochmal antun, wieder gehen zu müssen, wieder alles hinter sich zu lassen. Und außerdem war auch die Lage in Israel noch nicht viel besser geworden zu der Zeit. Und deshalb bleibt sie in diesem fremden Land alleine, ohne Mann, aber mit ihren zwei Söhnen. Und diese zwei Söhne wachsen auf und wir hören sie heiraten. Das ist doch auch das, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen, dass sie jemanden finden, mit dem sie das Leben verbringen, den sie lieben können, dass vielleicht Enkelkinder auch irgendwann da sind, an denen man sich freuen kann. Alles scheint gut zu sein. Und dann lesen wir, dass nach über 10 Jahren beide Söhne auch sterben. Auch hier wissen wir nicht, wieso. Wahrscheinlich sind sie aber innerhalb kurzer Zeit gestorben. Und jetzt bleibt Noomi also ganz alleine zurück. Ihr Mann ist tot, ihre Söhne sind tot, sie sind im fremden Land. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich spätestens da die Frage gestellt hat, ob es damals richtig war zu gehen. Hätten sie vielleicht nicht doch überleben können? Würden dann ihr Mann und ihre Söhne vielleicht noch leben, wenn sie doch in Israel geblieben wären? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es so gewesen wäre, weil sie sind ja geflohen, weil keine Überlebenschancen mehr in Sicht waren. Aber im Rückblick sieht man die Dinge manchmal ein bisschen anders und häufig positiver. Und dann fragt man sich, war es wirklich so schlimm? Und dann hört Noomi, dass die Hungersnot in ihrem Land endgültig zu Ende ist und sie sieht ihre Chance, wieder zurückzugehen. Es ist wieder ein Zurücklassen von allem. Sie war über 10 Jahre in dem Land. Und jetzt geht sie in das Land zurück, das sie damals verlassen hat und sie hat wieder keine Ahnung, was sie da erwartet. Wie viele von ihren alten Freunden leben überhaupt noch? Wie viele sind vielleicht tatsächlich verhungert? Wie viele sind auch geflohen? Wie hat sich das Land verändert in den letzten Jahren? Sie kann wieder nicht wissen, was sie erwartet und sie kann nicht wissen, wer sie erwartet. Aber wir wissen von Noomi, dass sie eine gläubige Frau war, die an Gott festgehalten hat, auch in der Fremde, in der eine ganz andere Religion gelebt wurde. Das wissen wir deshalb, weil wir erfahren, dass eine ihrer Schwiegertöchter, die Ruth hieß, in dem Kontakt mit Noomi beschlossen hat, auch dem Gott von Noomi nachzufolgen. Das bedeutet ja, Noomi muss von ihrem Gott irgendwie erzählt haben. Sonst wüsste Ruth ja nichts davon. Und jetzt beschließt diese Ruth, die Schwiegertochter, beschließt mit ihrer Schwiegermutter mitzugehen. Auch wieder eine Frau, die ihre Heimat zurücklässt und die geht, diesmal aus einem anderen Grund, nämlich weil sie ihre Schwiegermutter begleiten möchte und auch weil sie jetzt einen neuen Glauben hat und sie wäre die Einzige dann in dem Land, die übrig bleibt mit diesem Glauben. Und so geht sie dann mit. Und diese Ruth findet sich dann auch in Israel ganz gut ein. Sie darf auch noch mal heiraten, einen Israeliten, Boas. Und Boas und sie werden einen Sohn bekommen, der Obed heißt. Und dieser Obed ist der Großvater von König David. Happy End, kann man da sagen. Was lernen wir aus diesen Geschichten dieser Frauen, die wir in der Bibel kennenlernen, von denen in der Bibel berichtet wird? Was lernen wir von diesen Geschichten für die Frage Frauen auf dem Weg heute? 5 Dinge sind es, die ich lernen kann oder die mir aufgefallen sind in diesen Geschichten. Das erste ist, auf dem Weg waren Menschen schon immer. Die Geschichten der Frauen aus der Bibel, die zeigen mir, dass es kein neues Phänomen ist, dass Menschen Länder verlassen, ihre Heimat verlassen, irgendwo anders in die Fremde gehen. Dass sie über kurze oder längere Zeit an einem Ort leben, an dem sie nicht geboren sind, dass Menschen auf dem Weg sind. Die Geschichten sind Tausende, Zehntausende Jahre her und auch damals sind Menschen schon in Bewegung gewesen. Und dass die Erde überhaupt komplett bevölkert ist, zeigt ja auch, dass Menschen sich irgendwie bewegt haben und in unterschiedliche geografische Regionen sich ausgebreitet haben. Und wenn man so die Nachrichten in den letzten Jahren nochmal sich so in Erinnerung ruft, dann könnte man manchmal fast meinen, dass Menschen jetzt nach Deutschland kommen, sei eine neue Entwicklung, die erst seit 2015 irgendwie passiert. Aber das stimmt nicht. Schon immer sind Menschen nach Deutschland gekommen. Und dann gab es auch eine ganz lange Zeit, in der Menschen aus Deutschland weggegangen sind, weil es hier auch nicht so gut zu leben war. Und das ist auch noch gar nicht so lange her. Menschen sind auf dem Weg, seit es Menschen gibt. Und nicht immer verlief alles problemlos. Wenn Menschen aufeinander getroffen sind, die aus unterschiedlichen Kulturen gekommen sind, nicht immer lief es problemlos. Aber es gab auch nicht immer Probleme. Es hat auch manchmal ganz gut funktioniert. Ich persönlich habe mal geschaut, wo meine bisherigen Wohnorte alle liegen und habe festgestellt, dass ich mich so in einem Radius von 180 Kilometern innerhalb von Deutschland schon bewegt habe mit meinen Wohnorten. Ja. Ich finde, das ist nicht so sehr weit, wenn ich so schaue. Ich arbeite an der Akademie für Weltmission, da sind die Leute in der ganzen Welt unterwegs. Da komme ich mir mit meinen 180 Kilometern ziemlich eng vor. Aber es sind doch sehr unterschiedliche Umgebungen, in denen ich schon gelebt habe. Ich bin in Baden geboren, in Schwaben aufgewachsen und lebe jetzt in Hohenlohe. Das sind nicht viel Kilometer dazwischen, aber doch die ein oder andere sprachliche oder auch kulturelle Grenze, die man da überschreitet. Und ich würde Sie jetzt einladen, für ein paar Minuten mal an Ihren Tischen miteinander zu reden und mal zu überlegen, wo bin ich denn eigentlich schon rumgekommen? Wo habe ich denn schon gelebt? Welche Wege bin ich denn schon gegangen? Ja? Tauschen Sie sich aus ein paar Minuten an Ihren Tischen. Es wäre doch mal interessant, jetzt hier im Raum die Kilometer zusammenzurechnen, wie viel wir hier im Raum denn schon Wege zurückgelegt haben zusammen. Das können wir jetzt nicht machen, ja? Aber fände ich mal interessant, mal zu schauen, wie viel Kilometer haben wir denn uns schon bewegt, alle zusammengerechnet. Da werden sicherlich einige zusammenkommen. Also Menschen waren schon immer auf dem Weg und auch Frauen waren schon immer auf dem Weg und immer unterwegs. Das ist das Erste, was mir klar wird, wenn ich in der Bibel die Geschichten von Frauen lese, die auf dem Weg waren. Und das Zweite ist, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, sich auf den Weg zu machen. Wenn ich mir jetzt nur die beiden Geschichten von Rebekka und von Naomi anschaue, dann sehen wir da schon ganz unterschiedliche Gründe, warum Frauen sich aufmachen. Rebekka geht freiwillig in ein anderes Land, um dort zu heiraten. Naomi flieht zunächst mal vor einer Hungersnot und dann kehrt sie wieder zurück in ihre Heimat. Und Ruth, die dann mit Naomi mitgeht, die geht auch freiwillig mit, eben weil sie ihre Schwiegermutter begleiten möchte, aber auch weil sie jetzt einen anderen Glauben lebt und den eben in Gemeinschaft leben möchte. Und auch heute sind die Gründe, sich auf den Weg zu machen, immer noch sehr vielfältig. Und es gibt so 2 Kategorien, von denen man in der Migration spricht. Das ist die freiwillige und die unfreiwillige Migration. Und zu freiwilliger Migration zählt es zum Beispiel, wenn man ins Ausland geht, um zu studieren oder dort zu arbeiten. Wenn man dort heiratet zum Beispiel. Oder wenn man einfach auswandert, weil ein anderes Land einem mehr zusagt. Auch Entwicklungshelfer oder Missionare sind solche, die freiwillig migrieren, die freiwillig in ein anderes Land gehen. Und von unfreiwilliger Migration spricht man, wenn Menschen fliehen müssen oder gezwungen werden, vertrieben werden zu gehen. Das kann Krieg sein, das können Naturkatastrophen sein. Das kann sein, weil man religiös oder auch politisch verfolgt wird und um sein Leben fürchten muss. Aber auch heute noch Hungersnöte oder sehr große Armut und keine Aussicht auf Besserung. Und häufig sind die Gründe zu fliehen und zu gehen auch die Kinder. Dass man sagt, ich würde es vielleicht irgendwie aushalten, aber ich will, dass es meine Kinder besser haben. Und wenn wir jetzt an Frauen denken, dann gibt es für Frauen nochmal spezielle Gründe, unfreiwillig zu migrieren, also zu fliehen, hauptsächlich, speziell bei Frauen. Der Anteil von Frauen, die fliehen, weil sie verheiratet werden sollen, ist viel höher als die der Männer, die fliehen, weil sie verheiratet werden sollen. Und die gibt's auch, ja, die dürfen wir auch nicht vergessen. Es sind nicht nur Frauen, die zwangsverheiratet werden. Die Männer haben auch nicht so viel Mitspracherecht, ob sie diese Frau heiraten wollen oder nicht. Und der Anteil von Frauen, die fliehen, weil sie sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder in der Gefahr sind, sexueller Gewalt ausgesetzt zu werden, ist auch viel höher, als dass Männer aus diesem Grund auf der Flucht sind. Und auch das gibt's. Aber es sind viel mehr Frauen davon betroffen. Das heißt, für Frauen gibt es nochmal andere Gründe für Flucht, für Migration als für Männer, mit denen man dann auch anders nochmal umgehen muss. Ja, wenn ein Mann zum Beispiel, das ist so das Klassische, die Männer fliehen hauptsächlich, weil sie politisch anderer Meinung sind. Die haben dann eine feste Überzeugung und fliehen deshalb, weil sie ihre Überzeugung vertreten wollen. Und für Frauen sind es häufig viel persönlichere und auch schambesetztere Themen, warum sie fliehen. Eben Verheiratung oder sexuelle Gewalt. Das heißt, hier müssen wir mit Frauen häufig nochmal viel sensibler sein als mit Männern, wenn wir sie fragen, warum bist du denn eigentlich geflohen? Also das Zweite, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, sich auf den Weg zu machen. Das Dritte, was ich aus den Geschichten aus der Bibel lerne, einmal losgelaufen, geht nicht automatisch alles glatt. Naomi ist mit ihrer Familie geflohen und wir lesen erstmal nichts darüber, wie lange es gedauert hat, bis sie sich in diesem neuen Land zurechtgefunden hat. Wie lange es gedauert hat, bis sie die Sprache richtig konnte, wie lange es gedauert hat, bis sie die Kultur wirklich verstanden hat. Das wissen wir nicht. Da steht keine Zeitangabe dabei. Aber wir erfahren eben von den Schicksalsschlägen, die sie nachher wegstecken muss. Ihr Mann stirbt, ihre beiden Söhne sterben. Es ist also nicht so, dass sobald eine Flucht ihr Ende gefunden hat, dann automatisch das neue Leben ausnahmslos gut ist. Das denken wir ja manchmal. Jetzt sind die Leute endlich hier angekommen. Jetzt ist doch alles gut, jetzt sollen sie doch froh sein, jetzt sollen sie doch dankbar sein, dass sie hier sind. Und ja, das sind sie auch und das dürfen und sollen sie auch ein Stück weit sein. Aber trotzdem heißt es nicht, dass alles jetzt Friede, Freude, Eierkuchen in ihrem Leben ist. Und auch Rebekka hat in ihrem weiteren Leben einiges noch zu tragen. Sie wird Mutter von Zwillingen, aber diese beiden Söhne vertragen sich nicht. Der eine betrügt den anderen und sein Erbe und muss deshalb dann fliehen. Wie schwer muss es Rebekka gefallen sein, ihren Sohn gehen zu lassen, zumal wir auch noch in der Bibel lesen, dass das der Sohn ist, den sie lieber hatte. Und bevor das mit diesen Söhnen passiert ist, lesen wir davon, dass die Familie auch eine Zeit lang eine Hungersnot überleben musste und auch da unterwegs war. Also obwohl Rebekka auf Gottes Willen hingegangen ist, und auf Gottes Willen hin ein Leben in der Fremde angefangen hat, war es keine Garantie dafür, dass in ihrem Leben dann jetzt alles gut ist. Und Frauen, die eben heute auf dem Weg sind, die erleben es manchmal ähnlich. Sie sind zunächst wirklich froh, dass sie ihr Leben retten konnten und dass sie hier in Sicherheit sind. Aber dann kommen neue Herausforderungen. Sie müssen die Sprache lernen, sie müssen die Kultur lernen. Und gerade Frauen müssen ein Frauenbild neu definieren, wenn sie hier leben. Nicht nur die Männer müssen das lernen, wie man hier mit Frauen umzugehen hat. Den Frauen fällt es häufig viel schwieriger zu verstehen, wer sie als Frau eigentlich hier in Deutschland sind. Viele sind es gar nicht gewohnt, dass sie als Frau alles tun dürfen, was Männer auch tun. Und sie sind es manchmal nicht mal gewohnt, dass sie das tun müssen. Ich hatte Frauen, als ich Flüchtlinge betreut hat, die haben noch nie in ihrem Leben irgendeinen Vertrag oder irgendwas für sich selbst unterschrieben, weil das immer die Männer für sie gemacht haben. Und dann kommen sie hierher und müssen 100.000 Formulare beim Amt unterschreiben und sie müssen da unterschreiben. Es war für viele irgendwie ganz schwierig und nicht verständlich, dass sie das jetzt tun müssen, dass sie hier auch eine Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nie gelernt haben und dieses Denken überhaupt gar nicht kennen. Und dann müssen sie natürlich auch mit der Freiheit klarkommen, die sie dadurch hier haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Als ich studiert habe, habe ich einige Flüchtlingsfrauen betreut und die haben mich immer sowas von bemitleidet. Für sie war es kaum zu ertragen, zu sehen, dass ich, ihre Freundin, studieren muss und in einer WG wohnen muss, weg von meiner Familie. Und deshalb waren sie sehr darauf aus, mir endlich einen Mann zu organisieren. Und sie konnten es überhaupt nicht verstehen und sie konnten sich nicht vorstellen, dass ich glücklich war mit meinem Leben und dass ich freiwillig zum Studieren in eine andere Stadt gezogen bin. Das konnten viele nicht verstehen und ich habe die interessantesten Angebote gekriegt, welche Cousins denn zu mir gut passen würden und ob ich die nicht mal kennenlernen will, weil sie mich davon erlösen wollten, dass ich alleine wohnen muss, obwohl ich mit 100 Leuten im Bengelhaus gewohnt habe, ja, aber dass ich mit Mitte 20 noch nicht verheiratet war und noch keine Kinder habe, das war für viele, viele haben darunter gelitten und wollten mir helfen. Man muss also mit ganz neuen Denkmustern klarkommen und eben auch die Rolle der Frau neu definieren. Und wenn dann Schicksalsschläge dazukommen, wird es für diese Frauen doppelt schwierig. Schicksalsschläge sind immer schlimm. Aber wenn die auch noch in der Fremde passieren, in einem fremden Land, wo ich kein Netzwerk habe, keine Freunde, keine Familie, wo ich die Sprache nicht richtig verstehe, wo ich auch die Umstände gar nicht richtig verstehe, wird es doppelt schwierig. Also das Dritte, selbst wenn Frauen sich auf den Weg machen und fliehen, egal aus welchem Grund, das ist nicht der Schlusspunkt und dann wird nicht alles nur gut, sondern dann können weitere Herausforderungen dazukommen. Und das Vierte, was ich lerne, mein eigener Weg ist häufig nur ein kleiner Abschnitt auf einer viel größeren Strecke. Mein eigener Weg ist häufig nur ein kleiner Abschnitt auf einer viel größeren Strecke. Naomi ist in ein anderes Land geflohen und in diesem Land hat ihr Sohn geheiratet. Und die Frau ihres Sohnes aus dem Land geht mit ihr wieder zurück. Dort heiratet sie jemanden aus Israel und das Kind, das aus dieser Ehe entsteht, wird ein Vorfahre von König David. Und ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich mit dem Volk Israel passiert, wenn Naomi damals nicht gegangen wäre? Hätte es dann überhaupt so einen großen König David gegeben? Zumindest nicht diesen König David. Wenn Ruth und Boas sich nie getroffen hätten, dann hätte es diesen König David nie gegeben. Und auch Rebekka, sie folgt dem Ruf, einen Mann zu heiraten, den sie nicht kennt. Sie nimmt diese Aufgabe an und ihre Söhne und Enkel werden entscheidende Persönlichkeiten in der Geschichte des Volkes Israel. Ja, da haben wir den Jakob, da haben wir den Josef. Ja, also es ist große Persönlichkeiten, die daraus entstehen. Was wäre gewesen, wenn Rebekka gesagt hätte, nee, mache ich nicht. Lasse ich mich nicht drauf ein. Das zeigt mir, dass wir alle eingebunden sind in die große Weltgeschichte, aber vor allem in die große Geschichte Gottes. Gott hat einen Plan. Und den Weg, den sich Gott für die Menschheit ausgedacht hat, ist ein sehr langer Weg. Der geht jetzt schon mehrere Zehntausende Jahre. Und jede von uns hier ist jetzt gerade dabei, auf diesem langen Weg eine bestimmte Strecke zu gehen. Im Vergleich zur gesamten Geschichte ist es natürlich nur ein ganz kleiner Streckenabschnitt, den wir selber auch gehen auf diesem Weg. Aber für uns persönlich ist es natürlich alles. Es ist unser ganzes Leben. Und deshalb ist jede Entscheidung, die wir treffen, eine Entscheidung, die uns ganz betrifft. Aber ich will mir selbst immer wieder neu bewusst machen, dass Gott das ganze Bild sieht. Und dass eben mein Weg in seinem Weg nur ein kleiner Abschnitt ist. Und das macht mir Hoffnung für die Zukunft. Gerade in Zeiten, wo ich sage, was ist mein Leben eigentlich wert? Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht? Aber wer weiß, was Gott mit meinem Leben noch vorhat und welche Auswirkungen mein Leben noch hat? Vielleicht habe ich auch mal Kinder und vielleicht auch mal Enkelkinder. Wer weiß, was aus denen wird? Vielleicht haben meine Freundschaften, die ich jetzt pflege, irgendeine Langzeitwirkung, von denen ich jetzt noch überhaupt nichts weiß. Vielleicht macht es tatsächlich einen Unterschied, ob ich diesen Job habe, ob ich an diesem Arbeitsplatz bin oder nicht. Weder Naomi noch Rebecca hatten eine Ahnung davon, wer ihre Kinder und Enkelkinder mal sein werden. Und auch wir werden manche Wirkungen von unserem Leben wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. Aber ich will zuversichtlich sein, dass Gott mich meinen Weg nicht wahllos irgendwo hinschickt, sondern dass er einen Plan für mich und für andere Menschen hat. Und das lässt mich auch gelassener auf die Frauen blicken, die jetzt in den letzten Jahren in unser Land gekommen sind. Und wo man sich manchmal fragt, warum mussten die bloß solche schlimmen Dinge erleben? Aber ich will eben jetzt keine Vorurteile haben gegenüber diesen Frauen, auch wenn sie vielleicht ganz anders aussehen und ganz anders denken, als ich es tue. Sondern ich will für jede Frau glauben, dass Gott auch einen Plan für sie hat. Als Ruth mit Naomi zurückgeht nach Israel, hätte das Volk Israel jedes Recht gehabt, die Ruth abzulehnen. Jemanden aus dem verfeindeten Volk. Aber das Volk Israel hat dieser Fremden eine Chance gegeben. Sie haben sie aufgenommen, sie haben sie als Person kennengelernt und einer davon hat sie dann auch geheiratet. Und wir wissen auch nicht, welche Pläne Gott mit den Frauen hat, die heute nach Deutschland kommen. Vielleicht hat er auch die eine, andere, vielleicht sogar alle, wir wissen es nicht, ganz bewusst hierher geschickt, damit sie einen bestimmten Weg geht, der weiterführt auf Gottes Weg. Und das will ich für diese Frauen glauben und hoffen, dass Gott auch einen guten Plan für sie hat. Und einen letzten Punkt nehme ich noch mit aus den Geschichten aus der Bibel. Gott geht mit. Gott geht mit. Es gibt nur den einen Gott und der ist auf der Erde überall der gleiche. Gott ist nicht an bestimmte Sprachen, er ist nicht an eine bestimmte Kultur und er ist nicht an Landesgrenzen gebunden. Er steht über allem und er kennt alles und er kennt jede einzelne von uns. Ich möchte noch eine andere Geschichte erzählen aus dem Alten Testament, der auch eine Frau eine entscheidende Rolle spielt. Da ist ein wichtiger Militärführer aus Syrien, dem damaligen Syrien, hatte ein bisschen andere Landesgrenzen als das heutige Syrien. Und der leidet an Aussatz, also einer Form von Lepra. Und nichts hat bisher geholfen. Niemand konnte ihn heilen. Aber seine Frau hat eine Sklavin aus Israel. Und hier ist es auch wieder die Frau, die den entscheidenden Impuls gibt. Sie sagt, in meinem Heimatland habe ich gehört, da lebt gerade ein Prophet, der hat schon Menschen geheilt. Versuch's doch da mal. Und dieser Mann macht sich also auf und geht dahin und der Prophet Elisa hört davon, dass dieser Mann gekommen ist und gehört hat, hier gibt's einen Prophet, der heilen kann. Und Elisa möchte auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass er es ist, der heilt. Er möchte diesem Fremden, der eine andere Religion auch angehört, der einen anderen Gott anbetet, möchte er zeigen, es ist Gott, der dich gesund machen kann. Und deshalb kommt er nicht mal aus seinem Haus raus, als dieser wichtige Militärführer vor seinem Haus steht. Sondern er lässt ihm nur ausrichten, geh in den Jordan und bade dort, dann wirst du gesund werden, weil Gott dich dann gesund machen wird, wenn du ihm vertraust. Und zuerst weigert er sich, weil er es unverschämt findet, dass der Prophet nicht mal aus dem Haus kommt, zu ihm, dem großen Militärführer, der in Syrien total angesehen ist. Aber seine Diener überreden ihn dann und sagen, dann versuch's doch einfach, was kann schon passieren? Bade dich in diesem Jordan und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nicht gesund wirst, dann hast du auch nichts verloren. Und er macht's und er wird geheilt. Und jetzt kommt eine interessante Sache. Jetzt bittet er nämlich darum, dass er ein bisschen Erde aus dem Land mit nach Syrien nehmen darf. Weil er sagt, ich möchte diesen Gott, der mich gesund gemacht hat, auch in Syrien anbeten. Und er hat die Vorstellung, dass Gott in diesem Land lebt. Und deshalb braucht er in seinem Denken Erde von diesem Land, um ein Stück von diesem Gott mitnehmen zu können in sein anderes Land. Aber genau so ist es eben nicht. Gott ist nicht räumlich irgendwo gebunden. Man muss ihn nicht an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit oder auf eine bestimmte Art und Weise anbeten. Jeder kann jederzeit an jedem Ort und in der Sprache seines Herzens mit Gott reden. Was für ein großer Gott. Ich würde mir manchmal wünschen, mindestens noch eine Fremdsprache besser zu können. Gott versteht alle Sprachen. Man muss Gott, wenn man in ein neues Land kommt und in eine neue Kultur kommt, auch nicht neu kennenlernen, weil er derselbe ist. Er bleibt gleich. Er ändert sich nicht. Und weil er alle unsere Sprachen versteht, können wir auch jederzeit mit ihm reden und wir dürfen ihm sagen, wie es in unserem Innersten aussieht. Wir dürfen ihm auch sagen, wenn wir uns fremd fühlen, wenn wir uns einsam fühlen oder wenn wir sonst mit unserem Lebensweg irgendwie zu kämpfen haben. Er versteht uns. Gott kennt uns durch und durch und das lesen wir auch in einem Psalm, in einem der Gebete, die in der Bibel stehen. Da heißt es, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Egal, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Egal, ob ich liege oder gehe, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Und schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich den Himmel hinauf, so bist du da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, dort bist du auch. Und wenn ich dahin rennen würde, wo die Sonne aufgeht, oder wenn ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, aufhalten würde, du bist da. Gott ist überall auf dieser Erde, egal wo wir hingehen. Und dann heißt es noch weiter, du hast mich im Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Hier hat also jemand schon vor Hunderten von Jahren zwei Dinge erkannt. Zum einen, Gott ist überall auf dieser Welt und zum anderen, Gott ist ganz nah bei mir, in mir drin und er kennt mich, er kennt mein Innerstes und er kennt meinen individuellen Lebensweg. Er weiß schon, was mir passieren wird, wie es mir damit gehen wird und deshalb muss ich vor ihm nichts verheimlichen. Ich muss auch nicht versuchen, mich irgendwie anzupassen. Vor ihm darf ich einfach sein, wie ich bin. Und das gilt für die Menschen, die hierher kommen und die hier mit vielem Neuen zurechtkommen müssen, mit vielem, was für sie fremd ist. Wir dürfen ihnen zusprechen und sagen, Gott kennt dich. Und wenn ich dich manchmal nicht verstehe, weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen und wenn ich manchmal nicht verstehe, warum du dein Leben so lebst, wie du es lebst, weil wir eine andere Kultur leben, Gott kennt dich. Rede mit ihm, er versteht es. Aber das gilt auch für uns ganz persönlich in den Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben. Auch wenn wir nicht in einem anderen Land leben. Gott kennt auch uns und wir dürfen bei ihm ganz so sein, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen uns nicht besser geben, als wir sind. Wir müssen auch bei ihm nicht stark sein. Und gerade als Frau in der heutigen Zeit hat man es gar nicht so einfach. Man hat irgendwie immer das Gefühl, man muss besonders stark sein. Frauen müssen besser sein als Männer, um die gleichen Jobs zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es immer stimmt, aber das ist so das Gefühl, das man gerade als junge Frau auch hat. Und wenn man Kinder hat, dann muss man sich irgendwie dafür rechtfertigen, dass man Kinder hat. Und dann muss man stark sein für die Kinder, muss die Kinder versorgen, aber eben auch die Trösterin sein, selbst es aushalten können, wenn es den Kindern schlecht geht. Sich da nicht vor den Kindern runterziehen lassen, sondern für die Kinder stark sein, auch für sie kämpfen. Wenn sie krank sind oder Probleme in der Schule sind, als Mutter, als Mama darf man da nicht seinen eigenen Ärger, seine eigene Angst, seinen eigenen Frust vor den Kindern zeigen. Deshalb ist es gut, wenn wir es vor anderen Menschen zeigen können, vor unserem Ehepartner oder vor einer guten Freundin oder eben auch vor Gott. Und wenn man keine Kinder hat, dann gibt es eben auch besondere Herausforderungen in der heutigen Gesellschaft, weil dann erwartet man eben, dass man als Frau auch Karriere macht und gut im Job ist. Und je nachdem, was man eben arbeitet, muss man sich als Frau da nochmal in ganz besonderer Weise durchsetzen. Und ich weiß ein bisschen, wovon ich rede, weil in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin, häufig, da sind hauptsächlich Männer auch unterwegs. Ja, in den ganzen, wenn Sie mal überlegen, welche Missionsleiter Sie vielleicht so kennen, mit denen wir oft zu tun haben, sind eigentlich alles Männer. Und häufig auch ein bisschen älter als ich. Und dann gibt es ja auch noch die andere Sache, über die man sprechen kann, wenn keine Männer im Raum sind. Wir Frauen haben jeden Monat einige Tage, an denen wir vielleicht gar nicht so leistungsfähig sind, wie wir eigentlich gerne wären. Manche Frauen erleben das mehr, andere weniger. Einige sind eher körperlich, andere sind eher psychisch dann labiler. Aber damit müssen wir irgendwie klarkommen. Und vielleicht wünscht man sich als Frau Kinder und kann keine bekommen. Auch damit muss man erstmal klarkommen. Das sind so Lebenswege, die ganz unterschiedlich aussehen können. Oder man ist noch einen Schritt davor, man wünscht sich eigentlich endlich einen Partner. Aber der richtige Prinz hat eben den richtigen Weg noch nicht gefunden. Dann sieht man, wie die anderen heiraten, wie die anderen Kinder bekommen. Man wird vielleicht älter, man sieht seine Chancen schwinden. Und dann hört man, wie die Ehefrauen über ihre Männer und über ihre Kinder schimpfen. Und man denkt sich, was habt ihr eigentlich? Seid doch froh, dass ihr jemanden habt. Ja, das sind so Lebenswege, ganz individuelle Wege, die alle ihre besonderen Herausforderungen haben. Und wenn man älter wird als Frau, kommen weitere Herausforderungen dazu. Der Körper verändert sich, die Haare werden vielleicht dünn oder grau. Und als Frauen haben wir eben diese eigentlich ärgerliche Eigenheit, dass wir uns irgendwie immer vergleichen mit anderen. Und ich glaube, auch das kennt eigentlich kein Alter. Ich habe immer gehofft, wenn man älter wird, wird es besser. So als Teenie macht man das ja. Aber ich merke, viel besser wird es nicht. Vielleicht muss ich noch älter werden, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist eine Eigenheit, die wir Frauen haben, dass wir doch schon auch immer sehr am Vergleichen sind. Aber egal, was es ist, egal mit was du auch zu kämpfen hast und was dein Lebensweg ist, Gott kennt dein Innerstes und bei ihm kannst du ganz du selbst sein. Ihm alles sagen und er bleibt derselbe, auch wenn wir uns verändern. Und egal, ob sich in deinem Leben räumlich was ändert oder ob es andere, sonstige neue Wege sind, die sich da auftun, Gott geht diese Wege mit. Und er weiß eben nicht nur den nächsten Schritt, sondern er kennt sogar den übernächsten und den danach auch. Und wenn wir das wissen und uns auch in Gott geborgen fühlen können und wissen können, dass wir in Gott unsere Heimat haben, dann können wir vielleicht auch den Weg, den uns das Leben so gibt, vorgibt, auch leichter gehen. Und für mich das Tröstliche und Schöne, worauf ich mich auch freue, auch wenn ich natürlich hoffe, dass es noch eine Weile ist bis dahin. Aber Gott hat versprochen, dass wenn mein Weg hier auf der Erde zu Ende ist, dann ist nicht alles vorbei, dann geht der Weg weiter bei ihm. Bei ihm in seiner Heimat. Und da werden wir dann nichts mehr vermissen, da werden wir alles verstehen. Da wird es auch keine großen sprachlichen Probleme mehr geben. Keine Herausforderungen mehr. Da sind wir dann angekommen bei Gott, zu Hause. Und dazu möchte ich auch einladen, dass wir unsere Heimat und unsere Sicherheit bei Gott suchen und unseren Weg ganz bewusst mit ihm gehen. egal wie dieser Weg aussehen mag. Ob der Weg uns in andere Länder führt, uns selbst, oder ob unser Weg uns Menschen aus anderen Ländern über den Weg schickt und sich unsere Wege kreuzen, ob unser Weg gerade verläuft oder ob er kurvig ist, ob er eben ist oder vielleicht auch Steine oder Täler da drin sind. Wenn wir wissen, was unser Ziel ist, unser Ziel bei Gott zu sein, dann können wir den Weg mutig und sicher gehen. Und wenn wir uns jetzt schon auf Gott einlassen und ihn in unseren Lebensweg mit einbeziehen, dann können wir diesen Weg mutiger und sicherer gehen. Und wir alle sind auf dem Weg. Frauen waren schon immer auf dem Weg und sie werden immer auf dem Weg sein. Aber wir müssen diese Wege nicht alleine gehen. Gott geht mit, er kennt den Weg und er kennt nicht nur das Ziel, er ist das Ziel. Und das will er für uns sein und das will er auch für alle Frauen sein, die er heute auch nach Deutschland schickt. Und vielleicht können auch wir für diese Frauen wie so ein Wegweiser sein, die ihnen den Weg zu Gott, zu Jesus zeigen. Damit sie Heimat bei Gott auch erleben dürfen, wo sie doch weltlich ihre Heimat verloren haben und ihr Weg hier vielleicht so verlaufen ist, wie sie sich's nie gewünscht hätten. Und ich wünsche mir für jede, die heute hier ist, dass sie nach Hause geht nach diesem Frühstück und weiß, ich muss meinen Weg nicht alleine gehen. Gott kennt meinen Lebensweg und Gott will diesen Weg mit mir gehen. Und ich möchte zum Abschluss gerne noch beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du jede einzelne von uns kennst und dass du die Wege kennst, die jede einzelne schon gegangen ist. Dass du jeden Schritt begleitet hast und gesehen hast. Und vielleicht sind auf diesen Wegen auch schon Abschnitte gewesen, mit denen wir hadern, die wir nicht verstehen können, wo immer noch Schmerzen da sind, wo Wunden da sind. Wo wir nicht verstehen können, warum du diesen Weg zugelassen hast oder ihn vielleicht sogar geführt hast. Ich bitte dich, dass du da Trost und Heilung schenkst und dass wir ja ganz neu nach vorne schauen können. Auf das, was du noch bereithältst für uns. Dass wir wissen dürfen, egal was kommt, du gehst den Weg mit. Du begleitest uns, du schickst uns nicht einfach irgendeinen Weg, sondern nimmst uns an der Hand und gehst den Weg mit uns gemeinsam. Und ich möchte dich ganz speziell auch für alle Frauen bitten, die ihre Heimat hier auf dieser Welt verlassen mussten, die fliehen mussten, aus welchem Grund auch immer, dass du ihnen hilfst, hier eine neue Heimat zu finden, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die ihnen helfen, mit den Situationen, die sie hier begegnen, klarzukommen. Und ich wünsche mir auch, dass viele erkennen, dass sie den Weg mit dir gemeinsam gehen dürfen. Dass sie ihre Heimat bei dir suchen können und bei dir die wahre und neue Heimat finden, die sie hier auf dieser Erde verloren haben. Und wo wir daran auch teilhaben können, Menschen zu begleiten, auch Wegbegleiter zu sein, da bitte ich dich, dass du uns ein Gespür dafür gibst und dann auch die richtigen Worte und den Mut und auch die Kraft, diesen Weg mit den anderen gemeinsam zu gehen. Danke, dass du unser Innerstes kennst. Und danke, dass wir nicht alleine unterwegs sind, egal wo es hingeht. Amen.
Der Herr segne uns in dem, was vor uns liegt. Der Herr behüte uns bei unserem Vorhaben und Planen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns, über unseren Wegen, durch Tiefen und über Höhen. Der Herr sei uns gnädig bei unserem Tun und Lassen. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.